Die Trilogie gelesen, schon lang als junger Kerl habe ich das verschlungen, aber es ist wirklich viel Stoff, ja. Und man hat schon gesagt, entweder mag man sowas lesen und dann verschwindet man drin und kann nächtelang durchlesen, oder man legt es nach den ersten drei Seiten auf die Seite und sagt, das ist nichts für mich. Ich habe es verschlungen, aber es ist so, wenn man den zweiten Band nimmt und Seite 320 aufschlägt und eine Seite liest, dann hat man keinen blassen Dunst von der Dimension dieser Geschichte. Und wenn wir in unserer Zeit Advent feiern, Weihnachten feiern, dann ist es eben auch nur ein kleines Kapitel von einem ganz großen, von einer ganz großen Geschichte. Und um das kleine Kapitel Weihnachten richtig zu verstehen, muss man begreifen, in welchem Zusammenhang es steht. Warum musste es zu Weihnachten kommen und was kann für uns für eine Bedeutung daraus folgen, wenn wir Weihnachten für uns erleben? Also es geht um das Ziel, dass wir in dieser Adventszeit entdecken, dass der entscheidende Schlüsselmoment dieser ganz großen Geschichte, die Gott mit dieser Welt hat, eben Weihnachten ist. Dass das etwas ganz Besonderes ist und dass auch unsere persönliche Geschichte das sein kann. Ich erinnere mich an einen Satz, den haben wir früher schon immer wieder in den Predigten an Weihnachten betont. Denn man sagte immer, Christus kann tausendmal im Stall geboren sein. Wenn er nicht in dir geboren wird, bedeutet das gar nichts. Es ist da eine Geschichte, an die wir uns erinnern können, die aber eine ganz persönliche werden soll. Es geht um die Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen und darum, was uns vor langer Zeit verloren gegangen ist durch den Sündenfall und darum, wie wir das durch Weihnachten wiederfinden können. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Also, die wahre Bedeutung von Weihnachten zu entdecken, das ist der Schlüssel, um wieder zurück zu unserer wahren Bestimmung zu finden. Mir ist bewusst, dass ihr schon lange Gemeindeglieder seid und das für euch keine neue Geschichte ist. Trotzdem erinnert euch mit zurück und versteht, dass was mit dieser Aktion in diesen Tagen geschieht, soll nicht nur da sein, damit wir als Gemeinde nach 50 Mal Weihnachtsgottesdienst zu hören, mal wieder eine neue Perspektive gewinnen, was auch schön ist, sondern dass die Menschen um uns herum es neu verstehen. Eine Riesenchance, andere von diesem Evangelium zu berühren. Und so möchte ich einen Zeitstrahl mit euch heute Morgen durchgehen. Es hat mir jetzt in der Vorbereitung nicht gereicht, euch das mit irgendwelchen Stühlen darzustellen, aber wenn hier rechts für euch, oder ist es links? Nee, so rum. Wenn hier rechts für euch, das, sagen wir so, das ist der Anfang. Ich bin jetzt kreativ im Gottesdienst. Ist nicht geplant gewesen so. Wenn das der Anfang ist und das hier das Ende, dann ist hier Weihnachten. Und dazwischen passiert ungeheuer viel. Und ich möchte mit euch einfach so mal von Anfang bis Ende einen kleinen Überflug machen und nochmal auf das Wesentliche am Ende zu sprechen kommen. Diese Liebesgeschichte Gottes mit seinen Menschen, die er am Anfang geschaffen hat. In der Schöpfungsgeschichte, da lesen wir im 1. Mose Kapitel 1, es sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. So hat Gott etwas geschaffen und er hat uns eine ungeheure Würde gegeben, hat uns seinen Geist gegeben, ja, hat uns eine riesengroße Aufgabe gegeben, über diese Erde verwaltend regieren zu können und sie zu gestalten in seinem Auftrag. Und das Ganze immer in einer ungestörten, lebendigen Beziehung zu ihm als Schöpfer, wo so viel Ebenbildlichkeit da war, dass wirklich Kommunikation stattgefunden hat und Begegnung. Und das ist etwas, mit dem es wirklich begonnen hat. Gott hat ein Reichtum geschaffen in dieser Schöpfung, in der die Menschen sich bewegen konnten. In 1. Mose 2, Vers 9 wird es deutlich. Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Also Gott hat eine Vielfalt geschaffen. Immer wenn man im Fernsehen mal Geo oder wie die Sendungen heißen, sonntagabends kommen sie oft, wo Forscher uns präsentieren, wie die Schöpfung aussieht, kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus über die Vielfalt von Schmetterlingen, über die Vielfalt von Tigern und Katzen, über die Vielfalt von Bäumen. Man erschrickt nur drüber, wie viel inzwischen ausgestorben ist oder kaputt geht durch das Einwirken des Menschen. Aber dort im Paradies, da war das alles ganz frisch und neu und wunderbar. Hat auch noch gut geschmeckt. Da hinein hat Gott seine Menschen gestellt. Immer in einer verschwenderischen Vielfalt, und alles stand immer frei zur Verfügung. Wisst ihr, wenn ich allein eine Sonnenblume sehe, wenn die im Frühjahr wachsen und dann die aufgehen und die Pusteblume dann sind, wie viel Samen fliegen dann durch die Luft, wenn man pustet? Entschuldigung, ja. Dankeschön. Oh. Okay. Ihr versteht mich, ja? Okay. Ihr habt sofort Löwenzahn übersetzt, ne? Pusteblume, okay. Dankeschön. Aber diese Vielfalt hat Gott den Menschen gegeben, dort im Paradies. Noch einen letzten Satz zu diesem Anfang aus 1. Mose 2, Vers 15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Was für eine wunderbare Aufgabe. Also, ich weiß nicht, ob ihr einen kleinen Garten habt oder euch einen kleinen Garten schafft, wie auch immer, aber das ist etwas von ganz vom Ursprung, ganz vom Anfang. Das hat Gott seinen Menschen als Aufgabe gegeben, diese Schöpfung, in die er ihn hineingesetzt hat, ihn zu bearbeiten, ihn zu bewahren. Und das macht es nicht für Freude, wenn man was in die Erde pflanzt und beobachtet, wie es wächst und gedeiht und fruchtbar wird und man es genießen kann. Und dann schärfte Gott dem Menschen ein: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Und da habe ich schon immer gedacht, was war das für ein paradiesischer Zustand am Anfang? Du durftest alles tun und nichts war falsch. Wisst ihr, bei dieser Vielfalt, die Gott geschaffen hat, da musste man sich nicht jeden Tag fragen, Gott, Schöpfer, darf ich heute Banane essen oder lieber Orange? Hast du irgendwie einen Gedanken dazu? Und Gott hat gesagt, das ist dein Bier, deine Sache. Entscheide du einfach, sei ganz entspannt, alles ist richtig. Alles ist richtig. Wisst ihr, wir leben heute in der Multi-Optionsgesellschaft, die Menschen so etwas von in Stress versetzt, die vielen, vielen Möglichkeiten, wo man sich entscheiden muss. Und zwar nicht nur beim Einkaufen im Regal vor den Chipstüten. Welche nehme ich denn? So viele Möglichkeiten. Gott hat gesagt, alles ist richtig. Alles, was du tust, ist richtig. Ist das nicht... Jetzt darf ich alles machen. Das möchten doch immer wieder alle. Und nur eine Sache ist falsch. Was für eine Freiheit, was für eine Würde, was für eine Beziehung, die am Anfang war. Und dann kam es zum Fall. In 1. Mose 3, Vers 1, da lesen wir, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hat. Hat Gott wirklich gesagt, dass sie von keinem Baum die Früchte essen dürft? Dass sie von einem Baum sie nicht essen dürft, fragte sie die Frau. Also die Verführung hat Gott auch zugelassen. Die Möglichkeit, sich zu entscheiden, Gott zu vertrauen und Gott gehorsam zu sein, in dem einen, das war nur eine Sache, hat Gott uns Menschen so geschaffen, dass wir uns entscheiden können, auch gegen seinen Willen. Dass wir uns auch abwenden können von ihm. Er hat uns nicht als Computer geschaffen, die nur das tun, wie eine Marionette, wie man an den Fäden zieht. Was für eine Würde. Und die Frau schaute den Baum an, lesen wir in 1. Mose 3,6. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend. Und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht, biss hinein und dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand. Und auch er aß davon. Und da war es passiert. So vieles ging von dieser einen Fehlentscheidung der ersten Menschen aus. So vieles. Gott hat es angekündigt. Euer Tun, wie immer ihr euch entscheidet, euer Tun wird Konsequenzen haben für eure Zukunft. Ihr werdet, wenn ihr das nicht beherzigt, werdet ihr sterben. Und sie haben es nicht beherzigt und dann fing vieles an. Sie haben sich gefürchtet vor der Begegnung mit Gott. Sie haben sich versteckt vor Gott im Paradies, wo vorher nur helle Freude war, wenn er aufgetaucht ist und sie miteinander gesprochen haben. Haben sie sich gefürchtet vor ihm. Und schließlich hat Gott das wahrgemacht, was er ihnen angedroht hatte. Sie mussten aus diesem Garten vertrieben werden. 1. Mose 3, Vers 24. So kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden. An dessen Ostseite stellte Gott Cherubin und mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Das ist immer wieder das Erschreckende. Eine heile Beziehung, eine wunderbare Beziehung wurde durch eine Fehlentscheidung zerstört. Und diese Tragik, die belastet die Menschheit bis heute. Ich habe kürzlich etwas da abfotografiert, das möchte ich euch jetzt zeigen. Die nächste Folie bitte. Mit der möchte ich zeigen, worum es da geht beim Sündenfall. Das ist unsere Seite als Mensch. Wir waren mit Gott verbunden. Da war keine Kluft im Paradies. Aber durch den Fall, die Abkehr von Gott, den Ungehorsam ihm gegenüber, ist diese Kluft entstanden und Adam und Eva waren von Gott seitdem getrennt. Das ist die Geschichte, die die ganze Menschheit betroffen hat, bis heute eine tiefe Kluft. Die nächste Folie nochmal, die das einfach nochmal hochhält. Das ist entstanden beim Fall im Paradies. Und ich denke, es ist wichtig, wenn wir über Weihnachten nachzudenken, warum musste eigentlich Jesus geboren werden? Warum kam er überhaupt in diese Welt aus dem Himmel, wo alles nur toll ist und nur gut und nur schön in der Herrlichkeit, in dieser Dimension? Warum kam er überhaupt in die Welt? Und das hat genau mit dieser Situation zu tun, die am Anfang der Geschichte geschehen ist. Ein Bibelvers macht das nochmal deutlich. Nicht nur die Vertreibung aus dem Paradies, wo der Zugang verschlossen wurde. Da heißt es in 1. Mose 4, Vers 16 über einen der Söhne von Adam und Eva, nämlich über den Kain, der seinen Bruder ermordet hatte und auch von Gott eine Strafe erlebt hat. Dann verließ Kain die Nähe des Herrn und wohnte im Land Not, Klammer, Land des ruhelosen Lebens, östlich von Eden. Kain verließ die Nähe des Herrn, diese Beziehung. Die haben ja tatsächlich auch noch miteinander gesprochen. Gott mit dem Kain und Kain mit Gott. Kain hat mit Gott verhandelt, die Strafe ist mir zu hart. Und Gott hat gesagt, niemand darf dich töten, aber du bist bestraft. Kain verließ die Nähe des Herrn. Ich glaube, das ist etwas, was symptomatisch ist. Die Nähe des Herrn ist verloren. Und aus diesem Grund ist Weihnachten mittendrin so unendlich wichtig. Ich möchte jetzt einfach zum Wesentlichen kommen. Weihnachten. In Galater 4, Vers 4 lesen wir, als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Gott sandte seinen Sohn zu uns mit einem Ziel. dass er uns befreit, dass wir wieder Kinder Gottes werden können. Lukas 19, Vers 10 lesen wir, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Die Initiative, wenn man nochmal zurückgeht zu dem Bild mit der Kluft, könnt ihr das von der Technik gerade nochmal abrufen? Dankeschön. Die Initiative, um diese Beziehung wieder zu heilen, wäre falsch zu sagen, die Menschen hätten es nicht versucht, mit guten Werken Gott zu beeindrucken, mit religiösen Versuchen irgendwie in diese Dimension vorzustoßen, auf religiöse Art und Weise, auch mit Gebeten und mit Anstrengungen. Aber keine menschliche Anstrengung kann genügen, um diese Kluft zu überwinden. Und Gott hat die Initiative von sich aus ergriffen, um wieder Gemeinschaft mit seinen Menschen zu haben. Gott sandte seinen Sohn. Und er kam, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und diese Liebesgeschichte Gottes mit seinen Menschen findet hier einen starken, einen unüberbietbaren Ausdruck. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, mein Lieblingsvers, ihr wisst, Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Seine Sehnsucht nach uns war so groß, um uns wieder zu gewinnen, um wieder in einen Zustand zu kommen, wie es im Paradies war. Keine Trennung von ihm, dem Schöpfer, sondern eine Vollkommenheit, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Dort hat Gott sich für uns zu Tode geliebt. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Und das feiern wir an Weihnachten. Gottes Liebe ist so groß, weil er unsere Gemeinschaft möchte, weil er unsere Herzen berühren möchte, weil er hineinsprechen möchte in unseren Alltag, wo wir uns manchmal so verloren fühlen, wo wir uns manchmal so alleine fühlen mögen. Aber da ist Gott, der kommt mit seinem Sohn, um uns zu berühren. Und ganz egal, wie wir heute Morgen im Gottesdienst angekommen sind, welche Erfahrungen wir in dieser Woche gemacht haben, Gott ist mit der gleichen Intention hier unter uns. Er sehnt sich nach jedem von uns, nach dir, und möchte da hineinkommen und seine Gemeinschaft dir schenken, dir begegnen. Da, wo Ruhelosigkeit war, wieder Ruhe herstellen. Da, wo Unfriede war, wieder Friede. Da, wo Traurigkeit war, wieder Freude. Da, wo Verletztheit war, Heilung. Gott möchte so vieles tun aus Liebe. Und die Frage ist, was machen wir mit Weihnachten? Weihnachten 24 Mal neu erleben. Also nicht erst am Heiligabend so richtig feiern, was wir natürlich auch tun wollen, aber 24 Mal uns in Erinnerung rufen, was das für uns bedeutet. Wir haben eine Entscheidung in der Menschheitsgeschichte falsch getroffen, und das hat eine ganz negative Bedeutung für uns gehabt. Und welche Entscheidung gilt es jetzt zu treffen, nachdem Gott die Initiative ergriffen hat mit Weihnachten, seinen Sohn gesandt hat auf diese Erde? Was für eine Entscheidung wird jetzt von uns erwartet? Im Römerbrief Kapitel 3, ich habe jetzt einige Stellen aus dem Römerbrief, die für uns da wie eine Leitplanke sind, an der wir lang gehen können, zu sehen, was nötig ist, um bei Gott anzukommen. Da macht der Apostel Paulus schrittweise etwas deutlich von dieser zerstörten Beziehung, die da ist, und von dem, wie sie wieder heil werden kann. Römer 3: Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden. Alle haben was mit dem zu tun, was Adam und Eva verbockt haben. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott uns in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. So groß ist die Liebe Gottes. Und so entfernt waren wir von ihm. Im Römerbrief Kapitel 6, Vers 23, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Das haben seit Adam und Eva alle Menschen gleichermaßen erfahren müssen. Die Sterblichkeitsquote Corona hin und her, ist immer noch gleich hoch. Alle müssen sterben aufgrund dieser einen Fehlentscheidung. Und Paulus schreibt in Römerbrief Kapitel 8, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Angst, die da ist, seit die eine Fehlentscheidung im Paradies getroffen wurde. Sie fürchteten sich zum ersten Mal in ihrem Leben und haben sich vor Gott versteckt. Aber jetzt dreht Gott den Spieß um. Wer die Beziehung mit Gott wieder neu aufnimmt, durch Jesus, seinen Sohn, der bekommt einen Geist, indem man nicht wieder Angst haben muss, sich nicht mehr fürchten muss vor Gott. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: Aber, lieber Vater, Papa. Ohne Schüchternheit, ohne irgendein schlechtes Gewissen, ohne irgendeinen Hinderungsgrund, einfach zu kommen und zu sagen: Papa. Selbst wenn wir in unserem Leben als Christen nicht alles richtig machen und traurig sind über uns selbst an dieser oder jenen Stelle, ändert das nichts an der Liebe des Vaters zu uns. Wir können immer kommen und sagen: Papa, hier bin ich. Auch heute Morgen in diesem Gottesdienst können wir kommen und sagen: Herr, nicht alles in dieser Woche ist gut gelaufen. Da habe ich in meiner Beziehung, in der Ehe, mit den Kindern, mit den Nachbarn oder Kollegen, was auch immer, irgendwo den Ton nicht richtig gefunden. Da habe ich versagt, da habe ich daneben gegriffen. Papa, ich komme ganz neu, und der Papa ist so gnädig, so barmherzig, dass er uns gerne vergibt, dass er uns an der Hand nimmt und sagt: Komm, lass uns neu gehen, ein Neustart. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Da habe ich nochmal eine Folie, die den Abschluss bildet von dieser Überbrückung der Kluft. Gottes Initiative, Weihnachten. Jesus kam auf diese Erde, um am Kreuz dann schließlich für unsere Schuld zu sterben, damit jeder, der an ihn glaubt, wieder zu Gott kommen kann. Und das ist die Entscheidung, die jeder Mensch für sich treffen kann. So wie am Anfang nur eine Entscheidung es war, die uns alles gekostet hat, so ist es auch jetzt wieder eine Entscheidung, Gottes Liebe zu vertrauen, auf Jesus, mich ganz und gar zu verlassen, nicht mehr auf mich selbst oder auf andere, sondern ganz und gar auf Jesus, weil genügt, was er getan hat. Es genügt, was er getan hat für Zeit und Ewigkeit. Und da wird die Beziehung mit Gott wiederhergestellt. Und wenn du heute Morgen irgendwie etwas mitgebracht hast, was dich beschwert hat innerlich, was dich bedrückt hat, der Vater im Himmel ist auch jetzt da für dich und möchte dir ganz neu in seiner Liebe begegnen, dich neu in die Arme schließen und dir neu mitteilen: Du bist mein geliebtes Kind. An dir freue ich mich. Und trotzdem leben wir auch als Kinder Gottes auf dieser Erde, erleben die Schicksalsschläge mit, die alle anderen Menschen auch erleben, und gehen durch eine Krise, durch die ganze Menschheit geht mit Corona, und wer weiß, was noch alles kommen mag, wissen wir noch nicht. Aber das Ganze, was am Anfang der Schöpfung begonnen hat und mit Weihnachten eine entscheidende Wende genommen hat, weil Gottes Liebe nicht anders konnte und noch nicht anders wollte, das alles läuft auf eine Zukunft hin, die noch aussteht. Eine Zukunft, die so großartig ist, dass es kein Mensch sich vorstellen kann, was das für eine Dimension ist, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was kein Ohr gehört hat, was kein Auge gesehen hat. Das hat Gott für die vorbereitet, die ihn lieben. Das kommt noch. Wir zitieren gerne Corrie ten Boom aus dem vergangenen Jahrhundert mit diesem schönen Satz: Das Beste kommt noch. Aber wer jetzt schon mit Christus lebt, wer jetzt schon in seinem Herzen Gewissheit bekommen hat durch den Heiligen Geist: Ich bin jetzt Gottes Kind, der lebt ganz anders in dieser Welt voller Schrecken, voller Ängsten, voller Unwägbarkeiten, voller Unsicherheiten. Der lebt ganz anders, weil er weiß, mein Gott, der mich gerufen hat, der mich wollte, der wird mich auch durch all diese Dinge hindurchbringen bis zu diesem großartigen Ziel. Und selbst wenn ich vorher sterben werde, weiß ich genau, wenn ich sterbe, dann bin ich bei ihm, bin ich in dieser Herrlichkeit. Und das Ende der ganzen Geschichte, die Gott mit uns Menschen hat, wird dann beschrieben, da haben wir noch das Ende, genau. Offenbarung 21, lasst euch diese Worte auf der Zunge zergehen. Da heißt es in Vers 3b bis 4a, er wird bei ihnen wohnen. Das erinnert uns ein bisschen an den Anfang. Er wird bei ihnen wohnen, da war schon mal was. Da war Gott mit seinen Menschen im Paradies unterwegs. Er wird bei ihnen wohnen, das ist die Zukunft. Und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Oh. Das ist die Geschichte, in der wir leben. Auch Christen werden nicht vor Tränen verschont, vor sogenannten Schicksalsschlägen, vor schwierigen Zeiten, wo auch der Glaube manchmal auf die Probe gestellt wird, wo es hart auf hart geht, wo wir Gott manchmal auch nicht verstehen können. Er wird abwischen alle Tränen. Was heißt das? Da ist ein Trost. Das ist ein Trost. Da wird es keinen Tod mehr geben. Das, was am Anfang das Schlimmste war, wir müssen jetzt sterben. Es wird keinen Tod mehr geben. Der wird vernichtet sein. Kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Ist jemand heute Morgen mit Schmerzen hier? Ich glaube, dass jede Gottesdienstfeier, wo wir Gott feiern, der zu uns Menschen kam, um unsere Geschicke zu wenden, dass der auch heute zeichenhaft immer wieder etwas tun möchte. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das neu im Glauben erfahren, auch in dieser Adventszeit. Wenn wir ihn suchen, da ist er mitten unter uns, jetzt schon. Und verwandelt unser Klagelied in ein Jubellied und trägt uns durch. Noch einmal, die wahre Bedeutung von Weihnachten zu entdecken, ist der Schlüssel, um wieder zurück zu unserer wahren Bestimmung zu finden. Unsere wahre Bestimmung ist, mit Gott zu leben. Damit hat es begonnen, in einer wunderbaren Schöpfung. Diese Beziehung wurde zerstört. Und Gott hat in Weihnachten ein Zeichen gesetzt, dass er diese Beziehung erneuern möchte, dass er sie sucht, dass er alles dafür getan hat, was nur möglich war, damit wir mit Gott leben können, heute, jetzt schon, in der Nachfolge von Jesus, aber schließlich einmal an diesem Ort, in dieser Dimension des Himmels, von der Offenbarung 21 schreibt. Dazu bist du und ich berufen, das ist unsere Bestimmung. Und das leben wir schon. Wir leben jetzt schon mit diesem Herrn und König und Gott, dürfen Tag für Tag mit ihm unterwegs sein in unserem Alltag, in unseren Familien, in unserem Arbeitsfeld. Er ist da. Er geht mit uns. Und unsere große Sehnsucht ist, das wollen wir mit anderen Menschen teilen, die noch getrennt sind von ihm, die aber die gleiche Bestimmung haben, aber noch nicht verstanden haben, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Ich erschrecke darüber, wenn im Fernsehen irgendwelche Sendungen gezeigt werden, wo Weihnachten ein Zerrbild ist von dem, was es eigentlich ist. Wo es nur um Konsum geht und um Unterhaltung und gar nicht um das Kind, um den Sohn Gottes, der die Wende in der Geschichte dieser Menschheit bedeutet. Und da freuen wir uns heute dran, dass wir ihn kennen. Und ich möchte euch einladen, lasst euch von Gott gebrauchen, damit andere Weihnachten neu entdecken in diesen Tagen. Amen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe am Ende dieses Gottesdienstes, ich bin relativ pünktlich in der Zeit, bin ich ganz glücklich drüber, doch noch ein paar Ansagen.